Man beschwört einerseits den Ernst der Lage und malt schon das Szenario aus, dass Russland weitere europäische Länder angreifen könnte, aber gleichzeitig entsprechen die Handlungen nicht immer diesem Ernst der Lage. Wenn man da einen Gegner hat, den man als so bedrohlich einstuft, dass man gegen ihn massiv aufrüstet, dann ist es schon bizarr, dass man weiterhin von ihm massiv fossile Energieträger kauft.
Meine Dystopie wäre ein Sommer wie dieser, in dem es in Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal brennt und bei uns und dann plötzlich die Frage steht, wer kriegt jetzt die Löschflugzeuge der EU?
Datenschutz ist der Brandschutz der Demokratie, weil in den USA sehen wir gerade, was passiert, wenn Akteure an die Macht kommen, die sich nicht mehr an Regeln halten und gerade anfangen, einfach alle Datenbanken, die sie vorfinden, zusammen zu vernetzen mit dem Ziel, erstmal hier Menschen zu finden, die man ausweisen kann. Das ist eigentlich ein Gruselszenario aus der Science Fiction, was auf einmal Realität wird.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen, liebe Leute, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Noch im Urlaub oder schon wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach den langen Sommerferien. Heute sprechen wir über das Septemberheft der Blätter. Mein Name ist Karin Gothe und ich begrüße hier sehr herzlich die beiden Blätterredakteure Anne-Britt Arps und Steffen Vogel.
Hallo Karin.
Hallo.
Ja, vor uns liegt auch schon die neue Ausgabe, die aktuelle Ausgabe September mit kleinen Lesezeichen, glaube ich. Denn ihr werdet hier gleich auch eure Must-Reads vorstellen, also die Artikel, die euch persönlich besonders gefallen haben, die ihr den Lesern und Leserinnen gerne ans Herz legen würdet. Aber vorher möchte ich den Hörern und Hörerinnen noch kurz ankündigen, welche Interviews euch gleich hier erwarten. Wie immer mit drei Autoren aus dem neuen Heft. Also einer sitzt ja schon hier, das ist der Blätterredakteur Steffen Vogel, der über die aktuellen Entwicklungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine geschrieben hat. Und er fragt sich, ob und wie ein Ende herbeigeführt werden kann und auch welche Rolle die Europäer dabei spielen können und sollten vielleicht auch. Dann spreche ich mit der Journalistin Maike Rademacher über ein Thema, das inzwischen jeden Sommer wichtiger wird. Die Waldbrände, die allein in diesem Jahr in Europa so viel Hektar zerstört haben wie noch nie oder seit Beginn der Aufzeichnung. Die Journalistin spricht mit mir über die Ursachen und darüber, ob Deutschland darauf eigentlich vorbereitet ist. Und schließlich, aber nicht zuletzt, kommt Markus Beckedahl in die Blätterredaktion. Er hat im Septemberheft über die Macht der Tech-Oligarchen geschrieben, die ihr Marktmonopol, die Daten der Nutzer und Algorithmen nutzen, um teils unverhohlen politischen Einfluss auszuüben. Der Netzpolitik-Experte hat klare Ideen, wie wir in Europa dem etwas entgegensetzen können. Ja, Anne-Britt und Steffen, auf das Septemberheft habe ich mich ja tatsächlich schon richtig gefreut und darauf gewartet. Habt ihr euch denn entscheiden können, welche Must-Reads ihr den Hörern und Hörerinnen vorstellen wollt?
Es war schwer, aber es ging.
Ja, bei mir ging es auch. Also mein Tipp ist diesmal der Text von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig, auch zum Thema Digitalisierung. Er schreibt nämlich über den Mythos der grünen Digitalisierung. Und darin widersprechen die beiden Autoren mit sehr vielen Fakten und Beispielen der These, dass die Digitalisierung und künstliche Intelligenz ein Motor für Umwelt- und Klimaschutz seien. Und sie zeigen im Gegenteil, was für enorme ökologische und soziale Kosten die Digitalisierung hervorbringt. Also zum Beispiel, dass für jeden Videochat, jeden gestreamten Film, jede von ChatGPT generierte Mail enorme Mengen an Wasser und Energie verbraucht werden und dass die Rechenzentren, die als Grundlage der Digitalisierung weltweit aus dem Boden sprießen, mittlerweile so viel Strom verbrauchen wie ganze Industrienationen und eben auch, dass dieser gigantische Stromverbrauch bei weitem nicht mit erneuerbarer Energie gedeckt werden kann. Und sie zeigen vor allem aber auch, dass es äußerst ungleich verteilt ist, wer von dem digitalen Fortschritt profitiert und wer dafür den Preis zahlt. Das sind nämlich wieder mal, wie sie zeigen, die Länder und Menschen im globalen Süden. Und die sagen eben, dass sie nicht nur besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen ist, der ja auch durch die KI zum Beispiel angetrieben wird, sondern dass sie auch als Müllkippe für Elektroschrott herhalten müssen und gleichzeitig der Ort sind, an dem die Rohstoffe abgebaut und unter ausbeuterischen Bedingungen gefördert werden, die für die Energiewende hierzulande und für die Digitalisierung gebraucht werden. Und damit beschreiben die beiden im Grunde einen neuen Kolonialismus, der vom digitalen Fortschritt im globalen Norden angetrieben wird. Und ich finde den einfach deswegen wichtig, den Text, weil er die zerstörerischen Strukturen hinter unserer täglichen Nutzung aller digitalen Produkte aufdeckt und eben auch klar macht, wie es anders gehen könnte.
Ja, ich habe einen Artikel, den ich deswegen so wichtig finde, weil er sich einem Thema widmet, das in der Debatte wahnsinnig oft vergessen wird. Nämlich so etwas wie die Pandemie nach der Pandemie, Long-Covid und andere postinfektiöse Erkrankungen, an denen in Deutschland mehrere 10.000 Menschen erkrankt sind, die aber mit ihrer Krankheit weitgehend unsichtbar sind in der öffentlichen Debatte. Und schlimmer als das, sie werden oft mit ihren Krankheitsbildern nicht ernst genommen. Viele dieser Menschen sind erkrankt an Fatigue-Syndrom, das heißt schon kleinste Tätigkeiten, auch schöne Tätigkeiten wie ein Abendessen mit der Familie oder ein Gespräch mit Freunden, können zu enormen Erschöpfungszuständen führen. Es gibt aber weder bisher eine gute Behandlung, noch gibt es Therapien und im Gegenteil gibt es oft die Einschätzung, dass diese Leute sich eigentlich doch mehr bemühen müssten oder dass sie aktiviert werden müssten, was aber tatsächlich grundfalsch ist. Und die beiden Autoren Eva-Maria Klinkisch und Markus Regaladich fragen sich, woran liegt es denn eigentlich, dass diese Krankheit auf so viel Ignoranz und Ablehnung in der deutschen Gesellschaft stößt? Und sie sagen, das liegt sicherlich daran, dass wir einer Vorstellung verhaftet sind vom autonomen Individuum, das nicht sozial eingebunden sein muss, das immer leistungsbereit ist und das sich im Krankheitsfall sofort darum bemüht, wieder funktionsfähig zu sein. Der Körper wird dann auch so ein bisschen als eine Maschine begriffen, die man nur richtig warten muss und reparieren muss, damit sie wieder das bringt, was man von ihr erwartet. Und eine Krankheit, die Leute aber vor allen Dingen müde macht und die nicht durch schnelle Kuren oder Reha oder Behandlungen geheilt werden kann, die wirkt wie ein Störfaktor in dieser Leistungsideologie, der wir alle mehr oder weniger stark erlegen sind. Und deswegen fallen die Erkrankten dann nicht nur aufgrund fehlenden medizinischen Wissens, sondern auch aufgrund der ideologischen Prägungen, die in dieser Gesellschaft stark sind, eben aus dem Raster. Und deswegen mein Tipp, Vulnerabilität als Politikum von Eva Klinkisch und Markus Rieger-Ladig.
Super, ja, sehr vielen spannend. Dank, ihr beide. Ja. Ihr habt tolle Artikel vorgeschlagen. Das Heft steckt voller toller Artikel, muss ich echt sagen. Mir ist das ein bisschen schwer gefallen, was zu empfehlen, aber ich habe dann gedacht, wir sollen ja etwas empfehlen, was uns persönlich irgendwie auch irgendwie anregt. Und ich fand den Artikel tatsächlich von Ignaz Schlacheter über die Bedeutung des Gaza-Kriegs für die israelische Gesellschaft total spannend, weil er nochmal so gezeigt hat, wie 20 Jahre nachdem Ariel Sharon den Gazastreifen an die Palästinenser abgetreten hat, wie sich die israelische Gesellschaft heute auch über der Frage, was mit dem Gazastreifen passieren soll, entzweit hat und auch wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Also er beschreibt, dass heutzutage eben Serien im Fernsehen gezeigt werden, wo die Siedler romantisiert werden. Das wäre vor 20 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und die Protagonisten, die damals gegen den Abzug aus Gaza waren, die sind ja teilweise auch im Gefängnis gelandet und die sitzen heute in der Regierung und versuchen, das Rad wieder zurückzudrehen sozusagen. Also das ist total interessant zu lesen, wie sich der Zeitgeist in Israel gedreht hat, aber auch wie schwer es die Zivilgesellschaft in Israel hat, angesichts dieses Zeitgeistes, der sich gedreht hat. Und ja, gerade weil im Nahostkonflikt oft pauschalisiert gesprochen wird, finde ich das einen sehr schönen Einblick in die israelische Gesellschaft.
Ja, danke.
Danke.
Danke euch. Und jetzt geht's gleich weiter mit Steffen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert nun schon 3,5 Jahre. Ein Ende ist nicht in Sicht, trotz der vielen Gipfeltreffen und Verhandlungsrunden. Auf dem Schlachtfeld verschärft sich die Lage auch noch weiter. Welche Optionen es überhaupt noch gibt und welche Rolle Europa dabei spielen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo Steffen.
Hallo, grüß dich.
Ja, du beginnst deinen Artikel ja mit diesem Bild, wie US-Präsident Donald Trump am 15. August dem russischen Diktator Putin in Anchorage in Alaska den roten Teppich ausrollt und ihm auch noch beifällig applaudiert. Nach dem Treffen hat ja Donald Trump so getan, als ob das sein Startschuss für direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine waren. Aber Putin sagt, nö, weitere Gespräche sind gar nicht geplant und hat seine Angriffe noch verstärkt. Wozu dienen solche Treffen eigentlich überhaupt noch?
Ich glaube, da kann man zwei Antworten drauf geben. Aus Trumps Sicht dienen die, glaube ich, vor allen Dingen dazu, sich selbst als der große Dealmaker und Friedensfürst zu präsentieren, sowohl gegenüber seinen Anhängern als auch nach allem, was man hört, sicherlich für sich selbst. Er soll ja sogar beim norwegischen Finanzminister Jens Stoltenberg, dem ehemaligen NATO-Generalsekretär, angerufen haben und gefragt haben, ob er nicht Einfluss nehmen könne auf die Vergabe des Friedensnobelpreises für sich selbst.
Weil er dieses schöne Treffen organisiert hat, wo er dem Diktator applaudiert, alles klar.
Und weil er angeblich schon 6 bewaffnete Konflikte auf der Welt befriedet haben will. von denen keiner weiß, welche das sein sollen. Aber ich würde es trotzdem nicht als reine Farce abtun. Denn allein, dass ein gewisser Druck auf Russland gemacht wird, zu verhandeln und zu zeigen, ob sie wirklich verhandlungsbereit sind, was sie natürlich nicht sind, aber allein das demonstrieren zu müssen und allein sich erklären zu müssen, auch gegenüber ihren eigenen Verbündeten oder gegenüber den neutralen Staaten in der Welt, allein das kann schon eine Dynamik auslösen, selbst wenn man nicht unterstellen darf, dass Trump das genauso geplant oder durchkonzipiert hätte.
Dass so ein gewisser Druck doch aufgebaut wird, wenn verhandelt wird, irgendwann müssen auch Ergebnisse dabei rauskommen.
Ja, Russland hat ja ein strategisches Interesse daran, die USA vom Westen wegzubrechen. Und dafür müssen sie zumindest auf einer oberflächlichen, rhetorischen Ebene versuchen, die USA irgendwie sich gewogen zu halten. Sei es durch Angebote von Wirtschaftsdeals, sei es durch betonte Schmeicheleien, wie sie Putin in Anchorage ja ganz massiv vorgetragen hat. Und daraus ergibt sich für sie zumindest die Notwendigkeit, Verhandlungsbereitschaft zu simulieren. Und ob daraus dann wirklich mal was erwächst, weiß man nicht. Aber in einer Situation, wo täglich Zivilisten totgebombt werden, wo unglaublich viele Soldaten an der Front sterben, kann man es nie falsch finden, wenn es wenigstens Versuche gibt zu reden, selbst wenn sie völlig dilettantisch sind, wie im Falle Trumps.
Du hast ja gerade erwähnt, dass es wichtig ist, Trump auf seine Seite zu ziehen, dass Putin das versucht. Die Europäer sind ja auch nicht faul. Also sind dann auch 3 Tage denn nach Anchorage, nach diesem Treffen, ja sofort eine große, wichtige Delegation nach Washington gereist, um Zelensky zu unterstützen in den Gesprächen mit Trump. Also dahinter steckt ja auch dieser Gedanke, wir müssen ihn auf unsere Seite bringen. Aber hat es nicht auch vor allem den Effekt, die Europäer untereinander zu stärken? Man sieht ja eine Einigkeit zwischen den großen Staaten in Europa gerade, in diesem Punkt zumindest, die man selten gesehen hat.
Ja, es ist beides. Es ist natürlich einerseits ein Zeichen von Schwäche, dass diese Art und Weise, wie die europäischen Staatschefs nach Washington reisen und Trump als das große Genie und den wertvollen Anstifter von Verhandlungen preisen und ihn für das Geschick loben, das er eigentlich gar nicht hat, das ist ja eigentlich peinlich. Da sitzen Leute, die genau wissen, dass sie da Quatsch erzählen und dass sie da jemandem Lob spendieren, der es nicht verdient hat. Und natürlich verbirgt sich dahinter eine enorme wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit von den USA und die viel zu späte Erkenntnis, dass die USA eben nicht selbstverständlich ein Verbündeter der Europäischen Union und ihrer Partner sind. Es hat aber tatsächlich, genau wie du sagst, den positiven Nebeneffekt, dass sich erstmals seit der Invasion von 2022 so eine Kerngruppe in Europa gebildet hat, die sich stärker koordiniert und die ja beginnt strategischer zu handeln. Denn in den Jahren zuvor, also vor Trumps Amtsantritt, hatte man ja den Eindruck, dass die Europäer erstens nicht sehr geeint sind und sich teilweise sehr an die USA anhängen. Das war bei der Bundesregierung unter Olaf Scholz, in der Person Scholz selber, sehr markant. Und es hat verhindert, dass sich in Europa so etwas wie eine Einheit bilden konnte. Weil Emmanuel Macron der französische Präsident hat das vorher schon betrieben. Scholz ist nicht mitgezogen. Mit den Briten gab es noch Verstimmung wegen dem Brexit, weil auch die Brexiteers unter Boris Johnson an der Macht waren. Und jetzt unter dem äußeren Druck, dass der wichtigste Verbündete abspenstig werden könnte, da hat sich so etwas gebildet wie eine Art Kerneuropa, das versucht gemeinsam zu agieren und gemeinsam einen Machtfaktor in diesen Verhandlungen und in diesem Krieg darzustellen.
Es wirkt auch so ein bisschen so, als ob da schon Sachen vorweggenommen werden, die möglicherweise noch gar nicht in trockenen Tüchern sind. Also jetzt hat von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, im Grunde gesagt, die europäische Friedenstruppe ist schon auf dem Weg, verwirklicht zu werden. Morgen treffen sie sich wieder bei Macron und wollen wieder darüber reden. Ist es auch der Versuch, Trump bei der Stange zu halten und ihm zu zeigen, wir tun doch schon eine ganze Menge, wir liefern, liefer du jetzt auch und unterstütze uns?
Ja, das ist eine ganz schreckliche Debatte, weil da mehrere Ebenen zusammenkommen. Das eine ist tatsächlich, wie du sagst, die Zusicherung an Trump, wir sind bereit, selbst für unsere Sicherheit zu sorgen, weil das war eine der ersten Forderungen, die Trump und seine Minister nach Amtsantritt gemacht haben. Wir werden in 24 Stunden oder in 4 Wochen oder wie auch immer den Frieden in der Ukraine herbeiführen und die Europäer müssen ihn aber sichern. Und daraufhin haben einige europäische Staatschefs, vor allen Dingen Macron und der britische Premier Keir Starmer, dann auch sofort reagiert, indem sie gesagt haben, ja, wir sind bereit, eine Friedenstruppe in die Ukraine zu senden. Das ist natürlich ein Stück weit Theaterdonner, weil wenn diese Friedenstruppe Teil eines Friedensabkommens mit Russland sein sollte, dann müsste Russland dem ja zustimmen. Und dass Russland sich NATO-Truppen in der Ukraine aufverhandeln lässt, das wäre ja nur denkbar, wenn Russland aus diesem Krieg extrem geschwächt hervorginge. Etwas anderes wäre es natürlich, wenn die Truppen jetzt schon stationiert würden. Das ist ja eine Option, die Macron vor Jahren mal ins Spiel gebracht hat. Er sagte damals, wenn russische Truppen auf Odessa zumarschieren, dann werden wir dort eigene Soldaten hinverlegen. Einfach so als letzte Haltelinie, um die russische Armee von einem weiteren Vorrücken abzuschrecken.
Aber das würde ja nur funktionieren, wenn die USA das militärisch unterstützen. Bodentruppen wollen die nicht senden, aber sie würden dann mit Flugzeugen das absichern. So hat Trump sich auch kürzlich geäußert.
Genau, und diese Option ist natürlich eine, die die Ukraine sich seit langem schon wünscht, weil sie natürlich die wirksamste Rückversicherung gegen weiteres russisches Vordringen wäre. Aber sie ist natürlich auch extrem risikobehaftet. Denn es reicht ja ein Versehen, ein versehentlicher Beschuss, der sich zu was Größerem entwickelt und schon hat man einen Krieg zwischen Atommächten. Und deswegen zögern die europäischen Regierungen auch sehr stark, sich auf so etwas einzulassen. Gerade die Briten haben immer deutlich gemacht, dass sie das nur mit einer starken Absicherung durch die USA machen würden.
Und Deutschland würde doch sowas gar nicht erst mitmachen. Also Bundeskanzler Merz hat ja auch schon abgeblockt.
Deutschland hätte gar nicht genug Soldaten, um das zu machen. Deutschland versucht gerade händeringend diese zugesagte Brigade in Litauen personell aufzustocken. Und dann noch Soldaten in die Ukraine zu schicken, wäre nach jetzigem Stand wahrscheinlich kaum möglich. Aber das Schräge an der Debatte ist eben, dass da so viele Ebenen so durcheinander gehen. Weil die sogenannte Friedenstruppe nach einem Waffenstillstand, die ist eigentlich ein Phantom. Die wird es wahrscheinlich nie geben. Die Absicherungstruppe für die Ukraine während des Krieges, für die gibt es in Europa kaum Rückhalt, weil die riskant ist. Aber gleichzeitig wird diese Debatte auch in Deutschland medial wahnsinnig erregt geführt, so als sei das schon etwas, was man in den nächsten Monaten verwirklichen müsste. Dabei steht das noch sehr in weiter Zukunft, wenn es überhaupt jemals kommen sollte.
Aber eine Konstante, die sich tatsächlich ja nicht ändert, trotz dieser ganzen Verhandlungen, ist ja, dass Putin bisher keine Anstalten macht, auf irgendwelche Friedensverhandlungen wirklich einzugehen oder einen Waffenstillstand, überhaupt darüber zu sprechen. Jetzt, man hat ja ein größeres Besteck. Man kann ja nicht nur militärisch agieren, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gab diese Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die haben nicht so ganz gegriffen, wie man sich das vorgestellt hat. Könnte man nicht auch auf diesem Wege noch versuchen, stärker Druck auf Putin auszuüben, damit er sich bewegt in Richtung Verhandlungen? Das eingefrorene Vermögen Russlands könnte man doch noch stärker nutzen. Da ist noch Spielraum, oder?
Ja, das Wichtigste wären sicherlich die Rohstoffexporte. Die Hoffnung der EU, dass man Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen könnte, damit es den Krieg schnell beendet, die haben sich ja nicht bewahrheitet. Unter anderem deswegen, weil Russland eben noch sehr viel fossile Energieträger nach Indien und nach China exportiert.
Sie haben auch gerade wieder ein Abkommen geschlossen, ne, mit China.
Genau.
Aber man könnte die Sanktionen noch ausweiten.
Die Sanktionen alleine werden Russland sicherlich nicht an den Verhandlungstisch zwingen, weil dieser Krieg keiner ökonomischen Logik folgt. Ökonomisch war das immer schwachsinnig, einen Konflikt mit den wichtigsten Handelspartnern, nämlich den Europäern, zu riskieren, um die eigenen imperialen Fantasien zu befriedigen. Aber dieser Krieg folgt einer politischen Logik. Es ist erkennbar ein Krieg, der von imperialistischen Motiven getrieben ist, von politischen imperialistischen Motiven. Es gibt ja auch wirtschaftlich imperialistische Motive, aber hier sind die Ideen eines Großreichs, einer großen Einflusssphäre, eines Großmachtstatuses in der Welt, die sind bedeutsamer als kurz- oder mittelfristige ökonomische Verluste. Trotzdem ist es natürlich so, dass gerade die Ölexporte für Russland extrem wichtig sind und dass die auch eine Stelle sind, an der man sie treffen kann. Dass die Ukraine jetzt gerade mit ihren Drohnenangriffen sehr stark die Raffinerien ins Visier nimmt und was auch dazu geführt hat, dass in Russland teilweise sich lange Schlangen an den Tankstellen bilden, das hat natürlich auch den konkreten Grund zu sagen, da schwächt man die russische Exportwirtschaft, da gehen Russland Einnahmen verloren. Und das wäre natürlich ein Punkt, an dem die Europäer nochmal mehr einsetzen müssten. Russland betreibt ja eine Schattenflotte.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja diese Schattenflotte, also da wird über die Ostsee illegal weiterhin Öl transportiert nach Europa. Ne? Kann man da nicht noch schärfer vorgehen?
Genau, da wären natürlich stärkere Kontrollen möglich. Einige dieser Schiffe haben jetzt schon Anlegeverbote in europäischen Häfen, aber längst nicht alle. Und natürlich wären auch stärkere Kontrollen in der Ostsee möglich, um solche Schiffe festzusetzen oder sie an der Weiterfahrt zu hindern. Da bleiben die Europäer noch unter ihren Möglichkeiten. Und vor allem aber importieren sie nach wie vor massiv russisches Flüssiggas. Russisches Flüssiggas ist explizit von den Sanktionen ausgenommen, weil mehrere Mitgliedstaaten der EU auf diese Importe nicht verzichten wollen. Ähnlich übrigens wie auf die Uranimporte, die gerade für Atomkraftwerke in Osteuropa, aber auch in Frankreich extrem wichtig sind. Das ist auch so eine Ironie. Emmanuel Macron, der gerade als einer der Anführer der Koalition der Willigen über Truppenentsendungen in die Ukraine verhandelt, dessen Staatskonzern EDF kauft weiterhin Uran bei Rosatom in Russland, auch einem Staatskonzern, der natürlich auch die Kriegskasse füllt.
Frankreich gehört ja jetzt auch nicht zu den Staaten, die am meisten Waffen an die Ukraine liefern. Das entspricht jedenfalls nicht so ganz den großen Worten, oder?
Naja, Macrons strategische Initiativen finde ich schon richtig. Nur gibt es bei ihm ganz augenfällig ein Phänomen, das man auch in ganz Europa sehen kann, nämlich man beschwört einerseits den Ernst der Lage und malt schon das Szenario aus, dass Russland weitere europäische Länder angreifen könnte. Zu Recht, die Bedrohung ist ja real, aber gleichzeitig entsprechen die Handlungen nicht immer diesem Ernst der Lage. Weil wenn man da einen gefährlichen Gegner hat, den man als so bedrohlich einstuft, dass man gegen ihn massiv aufrüstet, dann ist es schon bizarr, dass man weiterhin von ihm massiv fossile Energieträger kauft.
Und damit auch natürlich die Industrie unterstützt, die dann wiederum in der Lage ist, den Haushalt zu konsolidieren.
Ja, genau. Ja.
Eine Sache fand ich ja sehr interessant, habe ich jetzt heute zufällig in der Zeitung gelesen. Putin hat sich also geäußert, also er ist ja gerade in China und hat gesagt, er fand das Treffen mit Trump ja auch sehr schön, weil er das erste Mal das Gefühl hatte, dass ihm zugehört wird, dass seine Position verstanden wird. Das ist ja auch eine psychologische Geschichte und das kommt ja auch immer wieder in den Analysen vor, dass man sich fragt, warum macht Putin das eigentlich und diese vermeintliche Bedrohung durch die NATO? Also dieser psychologische Aspekt, haben wir den eigentlich als Europäer genügend im Blick, dass man da ansetzen kann und vielleicht auch irgendwann zu Gesprächen kommen kann?
Es ist vor allen Dingen schwierig, weil Putin wird im Westen immer eine Persona non grata bleiben. Das beginnt ja schon damit, dass er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird und die meisten europäischen Länder nicht bereisen kann. Und wenn man versuchen wollen würde, ihn wirklich auf so einer persönlichen Ebene durch Schmeicheleien wie bei Trump irgendwie ins Boot zu holen, dann würde das ja schon an dieser Hürde scheitern. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht probiert worden wäre. Putin war ja lange Zeit Russlands Vertreter in der G8 und Putin hat im Bundestag gesprochen, was ja auch eine Ehre ist, die nur sehr wenigen ausländischen Staatschefs zuteil wird. Dass der Westen nicht versucht hätte, Putin persönlich und Russland als Land ökonomisch einzubinden und politisch einzubinden, das kann man ja nicht behaupten. Diese Problemanalyse, da hast du natürlich trotzdem einen richtigen Punkt, weil sich da die Wahrnehmung sicherlich unterscheiden. Das, was der eine als Bedrohung wahrnimmt, ist für den anderen normale Politik. Und ein autoritärer Politiker wie Putin, der es gewohnt ist, in Großmachtkategorien zu denken, da kann es sein, dass er wirklich nicht begreift, dass die Osterweiterung der NATO ein starkes Element von Freiwilligkeit hat, dass da Staaten beantragt haben, der NATO beitreten zu dürfen.
Ganz freiwillig.
Ganz freiwillig und dann aufgenommen wurden. Und dass es nicht einem Masterplan aus Washington folgte, das eigene Einflussgebiet möglichst weit in Osteuropa auszudehnen. Solche Perzeptionen sind natürlich möglich, aber die ändern letzten Endes nichts daran, dass es bei Russland natürlich ganz knallhart um Machtpolitik geht. Die Bedrohung in Anführungsstrichen, die von der NATO ausgeht, aus russischer Sicht, ist natürlich die, dass sie dem russischen Großmachtanspruch entgegentritt. Sobald Staaten wie Estland, Lettland, Litauen Mitglied der NATO sind, sind sie raus aus einer russischen Einflusszone und können nicht mehr Teil eines russischen Imperiums werden. Das ist doch die eigentliche Bedrohung. Dass es von der NATO jemals irgendwelche Angriffspläne gegenüber Russland gegeben hat. Es ist ja ein Fake, den die russische Regierung streut. Man sieht ja jetzt an der tatsächlichen Schwäche der NATO-Armeen, gerade der europäischen NATO-Armeen, dass solche Szenarien nie realistisch waren.
Für mich bedeutet das eigentlich so auch als Fazit vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs, es ist natürlich absurd, dass wir als Europäer versuchen, Diktatoren wie Putin unbedingt verstehen zu wollen oder uns einschleimen bei Trump, bei dem US-Präsidenten, der komplett erratisch ist. Also sich auf solche Menschen zu verlassen, ist vielleicht auch schon der Kardinalfehler. Wäre dann nicht sinnvoller zu sagen, Europa muss sich doch noch mal stärker auf seine eigene Kraft besinnen? Das schreibst du ja auch in dem Artikel, dass das eigentlich lange vernachlässigt worden ist.
Europa hat die ökonomische Macht, genau all das zu tun. Und als ökonomische Macht kann die EU politische Macht entwickeln. Sie hat politische Macht, sie kann auch militärische Macht entwickeln, was in diesem Konflikt ja leider wichtig ist. Es fehlt ja an dem strategischen Willen, das zu tun, bisher. Jetzt sehen wir ja mit dieser Koalition der Willigen rund um Macrons Dame und auch um Friedrich Merz, dass es Versuche gibt, in dieser Richtung aktiv zu werden. Wir müssen hoffen, dass das rechtzeitig kommt, damit Europa bei diesem Kriegsgeschehen und den möglichen Verhandlungen nicht nur an der Seite steht und Ergebnisse schlucken muss, die vielleicht eher den Interessen der Autokraten in Washington und Moskau entsprechen und nicht den unsrigen.
Herzlichen Dank, Steffen.
Gerne.
Oh. Europa erlebte in diesem Sommer die bisher schlimmste Waldbrandsaison. Feuer wütete vor allem in Spanien und Portugal, aber auch in Deutschland hat es verheerende Waldbrände gegeben. Wälder in Flammen, so heißt der Artikel von Maike Rademacher im Septemberheft. Ob Deutschland jetzt eigentlich auf wachsende Waldbrandgefahr vorbereitet ist, darüber spreche ich mit der Umwelt- und Wirtschaftsjournalistin. Hallo Maike.
Hallo, grüß dich.
In diesem Jahr sind in Europa schon über 1 Million Hektar Wald verbrannt, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Wieso brennen die Wälder eigentlich immer häufiger und vor allem auch immer heftiger?
Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es häufiger brennt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr mehr und schlimmere Brände haben. Aber Tatsache ist, dass wenn es einmal brennt, die Gefahr, dass es richtig eskaliert, also die sogenannten großen dynamischen Lagen entstehen, riesige Brände, die schwer zu löschen sind, diese Gefahr hat deutlich zugenommen. Da gibt es mehrere Ursachen für. Die eine ist diese trockenen Jahre, wo halt der Boden so ausdörrt und nicht genügend Regen fällt. Der fällt dann im Frühjahr oder im Herbst, aber eben dann im Sommer nicht. Und damit den Boden austrocknet und dazu führt, dass Brände entstehen können. Dann haben wir in vielen Regionen Nadelwälder, Pinienwälder, Kiefern, Fichten, die brennen wie Streichhölzer, wenn sie einmal dran sind. Und dann natürlich irgendwie sowas wie Gewitter und schwere Winde, die dann solche Feuer richtig anfachen können. Und dadurch haben wir häufiger, wenn Brände entstehen, große, dynamische, schwer kontrollierbare Brände. Die vielen kleinen werden dann doch schon eher mal gelöscht.
Das heißt, der Klimawandel ist auch eine der Ursachen für diese verheerenden Waldbrände, weil die Wälder immer trockener werden und deswegen leichter auch.
Auf jeden Fall. Und weil halt eben in vielen Wäldern auch eine hohe Brandlast ist, das sind also Bäume, die zum Beispiel umgefallen sind, die nicht weggeräumt wurden, Bäume, die durch den Borkenkäfer gefällt wurden und die nicht weggeräumt wurden. Und wenn die dann in so einem trockenen Sommer vom Feuer erfasst werden, dann brennt der Wald, wenn das nicht weggeräumt wird.
Du schreibst aber auch in einem Text, dass nicht nur das Klima verantwortlich ist, aber auch die Art und Weise, wie wir die Wälder bewirtschaften. Was ist da jetzt das Problem genau?
Also es gibt drei Möglichkeiten, Waldbrände einzudämmen oder vorzubeugen. Das eine ist die Prävention. Das ist eben die Vorbereitung der Wälder auf die Situation, dass man hingeht und sagt, was für Wälder brauchen wir eigentlich? Der zweite Punkt ist, was muss in den Wäldern eigentlich drin sein, damit wir, wenn es brennt, schneller reinkommen, besser löschen können. Der dritte Punkt ist dann die Feuerwehr. Die Feuerwehren, wie sind sie vorbereitet? Und last but not least dann die Technik wie Hubschrauber und Löschflugzeuge. Und bei der Prävention haben wir in Deutschland ein riesengroßes Defizit. Also ungefähr die Hälfte der Wälder gehören kleineren Waldbesitzern. Die haben dann so 2-3 Hektar. Und viele von diesen Waldbesitzern kümmern sich nicht darum. Also ich rede hier nicht von 1.000 oder 2.000, sondern von Zehntausenden, eventuell Hunderttausenden. Denen ist völlig egal, was mit ihren kleinen Wäldchen passiert. Die wissen häufig nicht mal, wo es ist. Und dann passiert Folgendes. Sie räumen die Brandlast nicht weg, also die Bäume, die umgefallen sind, das trockene Zeug, was ich entzünden kann. Sie machen nicht mit, wenn es darum geht, Löschwasserentnahmestellen einzubauen, weil das ist ihre Aufgabe. Und sie machen nicht mit, wenn es darum geht, Waldwege reinzulegen in diese Wälder oder Waldbrandschutzstreifen zu machen. Die beides, also Löschwasserentnahmestellen und Waldwege, Waldbrandschutzstreifen, braucht die Feuerwehr aber. Weil wenn sie in den Wald nicht reinkommt, dann fackelt dieser Wald ab. Und wenn es keine Löschwasserentnahmestellen gibt, dann fackelt dieser Wald auch ab.
Also interessant ist ja auch, dass es viele Waldbesitzer gibt, die gar nicht wissen, wo ihr Wald liegt. Und andersherum weiß man auch gar nicht, wem diese Waldstücke gehören. Das ist ja auch ein Riesenproblem, oder?
Genau. Ich habe mit Förstern gesprochen, die dann gesagt haben, wenn ich dann einen Waldweg da reinlegen will, weil ich weiß, das ist ein Kiefernwald und der ist gefährdet und ich weiß nicht mal, wo dieser Waldbesitzer ist, dann kann ich nicht einfach einen Weg da reintreiben. Aber wir brauchen Waldwege. Ich nenne nur das Beispiel Brandenburg. Wir haben in Brandenburg wirklich viele Kiefernwälder. Es ist extrem trocken. Es ist ein sandiger Boden. Und hier wurde ein Schutzplan gemacht und gesagt, wir brauchen 20.000 Kilometer Waldwege. Von diesen 20.000 Kilometern sind bis jetzt ausgebaut 2.700. Das heißt etwas mehr als 10%. Das größte Problem sind Waldbesitzer. Es ist Aufwand. Einen Wald zu haben ist Aufwand und die Leute kümmern sich um dieses Eigentum offensichtlich deutlich weniger als zum Beispiel eine Wohnung in einer Großstadt.
Was könnte man da machen? Also kann man die nicht einfach verpflichten, den Zugang zu gewähren, den Feuerwehren?
Das eine ist, dass man sie verpflichten könnte und verpflichten sollte und sagen sollte irgendwie, entweder ihr macht es mit eurem Wald oder wir machen es und dann wird es halt übernommen. In Brandenburg hat man das so gemacht, dass man kostenlos, ich setze jetzt hier mal Anführungszeichen, kostenlos Flächen von Waldbesitzern pachtet, die nicht richtig mitziehen und dann da die Löschwasserentnahmestelle selber baut. Und nach ein paar Jahren kriegt der Waldbesitzer dann dieses Stück Land zurück. Vorteil für den Waldbesitzer, er muss nichts tun. Die ganzen Anträge, das Bohren, das Einstellen dieser Löschwasserentnahmestelle wird übernommen. Das Zweite ist natürlich auch, dass man sich überlegen muss, ob man eine Flurbereinigung sich überlegt, ob man diese kleinen Stücke nicht mal guckt und zusammenlegt und da ein vernünftigeres Muster entstehen lässt und dann diese Wälder halt auch in eine Verantwortung übergehen, wo sich Leute drum kümmern.
Du hast es ja ein paar Mal erwähnt, in Brandenburg haben wir diese Monokulturen der Kiefern. Das Problem kennen wir doch schon seit Jahrzehnten. Warum passiert da nichts? Oder passiert da was und wir sehen es nur nicht?
Der Waldumbau zu Laubwäldern geht schon voran. Also ein großer Teil der deutschen Wälder, ich sage jetzt mal allgemein, sind bereits umgebaut in Mischwälder. Und es ist bekannt, dass Laubwälder definitiv seltener und schlechter brennen, weil das eben dieses Feuchte, das Laub, der Schatten. Bei den Kiefernwäldern ist das Problem, dass der Umbau sehr schwierig ist und dass jetzt besonders in Brandenburg sehr häufig Rehe und Schalenwild, wenn dann so eine kleine Eiche von einem Eichel her gepflanzt, anfängt zu wachsen, dann wird sie im Frühjahr sehr schnell irgendwie weggeknipst, aufgefressen und dann war es das mit dem Waldumbau. Und der Streit darüber, dass man endlich mehr jagt und dieses Schalenwild da, wo es zu viel davon gibt, ich rede nicht von Ausrotten, sondern da, wo es zu viel davon gibt, so wegschießt, dass Eichen und Buchen und Laubwälder überhaupt die Chance haben zu wachsen, ohne dass man einen Zaun um einen Wald baut. Eigentlich müsste man ein neues Jagdgesetz haben und ein neues Waldgesetz haben, in dem drinsteht, wo es zu viel Rehe gibt, werden sie reduziert und zwar effektiv reduziert. Ich habe Wälder in Brandenburg gesehen, die sind umgebaut worden ohne Zaun, mit einfach viel Jagd und die sind grün. Das sind keine Kiefernwälder mehr, das sind grüne Mischwälder.
Das Thema Jagd ist natürlich nochmal ein ganz großes, aber vielleicht kannst du kurz sagen, wo ist das Hauptproblem?
Das Problem bei den Jagden ist, dass man wenig bestimmen kann, wenn man nicht mindestens 75, in anderen Ländern ist es auch 150 Hektar hat. Alles darunter geht dann sogenannte Jagdgenossenschaften und die verpachten das dann in einen Jäger. Da kriegen manchmal Jäger so eine Pacht für 10, 20, 30 Jahre. Und wenn dieser Jäger dann keine Lust hat auf viel Jagen, sondern eher einen 14-Ender oder 12-Ender oder ein anderes Tier haben will, auf das er scharf ist, dann passiert da nichts. Das heißt, man muss sich entweder in der Jagdgenossenschaft sehr engagieren oder es muss eine gesetzliche Regelung geben, die die Jäger dazu verpflichtet, nicht nur auf dem Ansitz ein bisschen rumzuballern, sondern effektiv, effizient, viel zu jagen.
Ein anderes Problem, was ja auch immer auftaucht und über das man weniger nachdenkt, ist ja, dass so viele Kampfmittel, so viel Munition noch im Boden ist. Und bei Waldbränden explodiert das dann, da will man die Feuerwehr ja eigentlich auch nicht reinschicken.
Genau. Das sind ja in den ländlichen Regionen, ist das nicht eine Berufsfeuerwehr, perfekt ausgerüstet, perfekt ausgebildet, sondern das sind freiwillige Feuerwehren. Das sind ungefähr 1 Million Menschen in Deutschland, die freiwillig, vor allem auf dem Land, neben der Berufsfeuerwehr, die auch nochmal, glaube ich, 300.000 Leute hat, die freiwilligen Feuerwehren löschen über 90% der kleinen Brände. Die sind enorm wichtig, das ist ein Riesenvorteil, auch im Vergleich zu Spanien oder Frankreich, die das nämlich nicht haben, wo die Leute dann im T-Shirt versuchen, Flammen totzuschlagen. Wir haben eine freiwillige Feuerwehr, aber mit der muss man eben auch gut umgehen. Man schickt die nicht in ein kampfmittelbelastetes Gebiet. Man sollte sie besser ausrüsten und besser ausbilden. Ich sage mal ein Beispiel. Die normalen Klamotten, die die tragen, sind halt feuerfeste für den sogenannten Innenangriff in Gebäuden. Da sind die ein paar Minuten in dem Haus drin und dann sind sie wieder raus. Wenn die einen Vegetationsbrand, einen Waldbrand machen, dann sind die Stunden oder Tage mit diesen dicken Klamotten drin und das ist viel zu schwer.
Sie bräuchten eigentlich eine andere Kleidung dann für
die. Die brauchen eine andere Kleidung. Das ist nicht billig. Das müssen die Kommunen eben auch aufwenden. Aber in feuerbelasteten Gebieten wie hier in Brandenburg, würde ich mal sagen, und fordern auch Feuerwehrleute, brauchen alle Feuerwehrleute eine leichte Kleidung, mit der sie Vegetationsbrände bearbeiten können. Und dann kommt das nächste eben Technik. Haben die richtigen Fahrzeuge? Und da rede ich jetzt erstmal von Löschfahrzeugen. Also Brandenburg hat zum Beispiel einen bemannten Löschpanzer. Andere Länder brauchen so einen Löschpanzer vielleicht nicht, wir schon wegen der Kampfmittel. Aber vielen fehlen auch die richtigen Löschfahrzeuge für solche Waldbrände. Und im nächsten Schritt ist dann die Frage, Hubschrauber oder Flugzeuge. Und man muss jetzt endlich mal entscheiden, wo stellt man wie viele Hubschrauber oder Löschflugzeuge hin und wartet nicht ab, bis man in die Situation von Spanien oder Frankreich kommt und dann irgendwann sagt, huch, wir haben nicht genug davon. Meine Dystopie wäre ein Sommer wie dieser in Spanien und Frankreich, in denen es in Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal brennt und bei uns. Und dann plötzlich die Frage steht, wer kriegt jetzt die Löschflugzeuge der EU.
Gegenseitige Hilfe ist dann auch nicht mehr möglich, ne?
Weil es wird dann schwierig. Ne? Also in Spanien waren jetzt zum Beispiel auch deutsche Feuerwehren dabei, die sind mit ihren Autos darunter gerast und haben Waldbrandeinheiten und haben geholfen. Das ist gut, das ist schön, das ist wunderbar, dass man sich gegenseitig aushilft. Aber man sollte sich schon so vorbereiten, dass genügend Geräte für so einen Fall auch da sind, falls es an mehreren Stellen brennt und man sich überlegen muss, wo greift man jetzt wie ein?
Das ist ja überhaupt nicht unrealistisch wegen des Klimawandels, oder?
Es kann sein, dass es jetzt 3 Jahre lang regnet aus irgendwelchen Gründen in Deutschland und es hier nicht brennt. Schön. Und dann kommt ein Jahr wie 2003 oder wie 2022 und dann brennt es überall wie verrückt. Und dann stellt man plötzlich fest, huch, wir kommen in den Wald nicht rein, weil keine Wege. Huch, wir haben nicht genügend Wasser. Huch, die Feuerwehren sind darauf nicht vorbereitet. Und huch, so ein Hubschrauber kostet mehrere tausend Euro in der Stunde, wenn man den mietet. Da sitzt eine Kommune, glaube ich, im Moment auf Kosten von über 1 Million, die sie bezahlen muss. Da muss man sich überlegen, wie gestaltet man das sinnvoll, ohne dass jetzt überall ein Löschflugzeug steht. Aber es sollte eine Vorbereitung geben, die gut aufgestellt ist.
So, am Ende würde ich doch gerne nochmal die Freiwilligen Feuerwehren erwähnen. Das ist eine deutsche Besonderheit. Ja, und sehr effektiv. Aber faktisch werden doch auch viele Standorte inzwischen geschlossen wegen Nachwuchsmangel. Was könnte man denn tun, um die Freiwillige Feuerwehr wieder attraktiv zu machen? Auch wenn man gerade sagt, die Aufgaben werden ja vielfältiger, wenn man an Klimaschutz und Ähnliches denkt.
Ja, die Feuerwehren werden nicht nur eingesetzt bei Waldbrand, sondern auch bei Katastrophenschutz. Also ich sage nur Ahrtal, die räumen auch zum Beispiel eine Autobahn frei, wenn irgendwie mal was passiert ist. Sie müssen sehr viele Aufgaben erledigen. Die attraktiver zu machen, fängt bei mir, glaube ich, als erstes damit an, dass man aufhört, sie zu belächeln und zu witzeln. Das heißt immer so, Freiwillige Feuerwehr, das ist so auf dem Dorf, da kichert man irgendwie drüber. Ohne diese Freiwilligen Feuerwehren würde so viel nicht funktionieren. Das Zweite ist, dass man sich überlegt, wie man dieses Ehrenamt auch honoriert. Da gibt es auch Prämien, die können mal ein Schwimmbad kostenlos oder sie kriegen eine Medaille. Aber da sollte man sich schon überlegen, auch auf kommunaler Ebene, wie kann man das mehr fördern. Wir sollten stolz darauf sein, dass so viele Menschen sich dort engagieren und sie auch darin unterstützen.
Herzlichen Dank, Maike Rademacher, für das Gespräch.
Tschüss. Danke.
Ob wir uns online informieren, kommunizieren, arbeiten, shoppen oder vernetzen, an den Big Tech wie Google, Meta, Microsoft, Amazon oder Apple führt meist keinen Weg vorbei. Sie alle sammeln unsere Daten und haben mit ihren Algorithmen erhebliche Macht über uns erlangt, über unser Online-Verhalten, aber inzwischen auch über die öffentlichen Diskurse. Welche Gefahren darin liegen und wie wir damit umgehen können, darüber spreche ich jetzt mit Markus Beckedahl. Er ist Experte für Netzpolitik und unter anderem Gründer von Republika, der wichtigsten Konferenz zur Netzpolitik in Europa. Hallo Markus.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, 80% der Menschen in Deutschland nutzen WhatsApp. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt nutzen Facebook, Instagram, YouTube und Google. Tolle Tools eigentlich, ne? Um sich zu informieren, zu vernetzen, auch für politische Arbeit. Und dann ist das auch noch alles kostenlos. Aber welchen Preis zahlen wir Nutzerinnen und Nutzer eigentlich dafür?
Also wir zahlen vor allen Dingen den Preis, dass wir uns abhängig gemacht haben von sehr wenigen Unternehmen, die kontrollieren und entscheiden, wie wir miteinander kommunizieren können. Und das hat sehr lange gut gegangen. Es waren Tools, die wir in unser Leben integriert haben, wo wir alle als Herde reingelaufen sind, die wir alle wertvoll gemacht haben, dadurch, dass viele dort sind, mit denen wir darüber kommunizieren, aber zu dem Preis, dass wir weniger Wettbewerb haben, dass teilweise einzelne Personen an der Spitze dieser Konzerne wie Mark Zuckerberg darüber entscheiden, wie auf den Plattformen WhatsApp, Instagram, Facebook und Co. kommuniziert werden kann. Und das ist sozusagen der Preis, dass wir, ja, mit unserer Nutzung sehr viele Daten dort hinterlassen, diese Plattform wertvoller machen und uns komplett abhängig gemacht haben.
Wissen wir eigentlich oder ist uns das eigentlich bewusst, wie stark diese Datensammelwut ist? Wie weit geht eigentlich wirklich die Überwachung durch Google und Co.?
Sehr viel weiter, als du dir vorstellen kannst. Also wir denken immer nur, das, was wir dann hochladen, das, was wir dort schreiben, wird vielleicht mal irgendwo gespeichert, aber wir vergessen beispielsweise die ganzen Metadaten. Wir vergessen, dass gleichzeitig gespeichert wird, von wo aus kommuniziere ich, mit welchem Gerät, welche Software ist auf dem Gerät drauf installiert. Teilweise, wenn wir vom Browser aus operieren, dann welche Plugins haben wir denn dort noch installiert? Und mit diesen Metadaten kann man teilweise viel mehr über uns rausfinden, über unsere Vorlieben, wo wir waren, um daraus zu berechnen, wo wir morgen beispielsweise hingehen und wofür wir uns morgen interessieren werden.
Du hast mal gesagt, im Internet, also im Online-Leben, machen wir Sachen oder lassen uns Sachen gefallen, die wir im realen Leben überhaupt niemals tolerieren würden.
Man muss sich ja nochmal vorstellen, was wäre, wenn Mark Zuckerberg die Straße vor unserer Haustür besitzen würde und über Nacht entscheidet, dass man auf dem linken Bürgersteig nur noch rückwärts laufen kann oder den gar nicht mehr benutzen kann. Das würden wir doch niemals akzeptieren. Und wir würden doch niemals akzeptieren, wenn irgendwie beim lokalen Amt gespeichert werden würde, wann waren wir einkaufen, wen haben wir denn dann auf dem Parkplatz vorm Aldi getroffen, ne? Oder beim Spazieren durch den Wald. Diese Informationen werden alle gespeichert.
Also im Prinzip ist das Wort Datenschutz eigentlich viel aktueller, als manche so wahrhaben wollen. Es klingt da so ein bisschen wie ein Wort aus dem letzten Jahrhundert, was irgendwie nicht so wichtig ist.
Ja, ich würde sagen, Datenschutz ist der Brandschutz der Demokratie, weil in den USA sehen wir gerade, was passiert, wenn Akteure an die Macht kommen, die sich nicht mehr an Regeln halten und gerade anfangen, einfach alle Datenbanken, die sie vorfinden, zusammen zu vernetzen. Und das sollte uns Sorgen machen, weil auch in Deutschland ist die Demokratie nicht in Stein gemeißelt. Wir sind zumindest in Bundesländern näher an einer AfD-Regierung und damit an einer rechtsradikalen Regierung, als sich viele haben vorstellen können in der Vergangenheit. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass irgendwann, vielleicht sogar demnächst schon, Akteure zumindest in Bundesländern an die Macht kommen, die dann auch wichtige Behörden, Strafverfolgungsbehörden und so weiter kontrollieren werden und die sich dann nicht mehr um rechtsstaatliche Regeln kümmern werden, sondern die einfach all die Überwachungs- und Kontrolltechnologien gegen ihre politischen Gegner nutzen werden, die jetzt im Namen des Rechtsstaates und der Zusicherung, dass wir in einer Demokratie und einem Rechtsstaat leben, installiert werden.
Im Prinzip ist es ja schon eine ganz lange Geschichte, dass sie die Daten sammeln. Ist das irgendwie auch der neue Amtsantritt von Donald Trump und der Einfluss von Elon Musk, wo man tatsächlich so ein Crucial Point, wo man sehen kann, hier ändert sich jetzt was. Es geht nicht nur ums Geldverdienen durch Algorithmen und durch gezielte Werbung, sondern es geht ganz gezielt auch um politische Einflussnahme.
Ja, und vor allen Dingen in den USA sahen wir ja, was passiert ist nach der Machtübernahme von Trump. Es wurde ja erstmal diese in den Medien geframte Antibürokratiebehörde Dodge geschaffen. Letztendlich war und ist Dodge der Versuch oder die Herangehensweise, einfach mal alles an Sachen Rechtsstaat zur Seite zu schieben, einfach mal ein paar nicht gewählte, Menschen von außerhalb, einfach mal mit einer Präsidialverfügung überall in die Behörden reinlaufen lassen, quasi, wo man dann quasi den Zettel von Trump vorlegt, ich bin hier Chef, ich darf das, um sich dann alle Daten, die man dort findet, zusammen zu kopieren, quasi zu privatisieren, mit dem Ziel damit, zentrale Datenbanken zu befüllen, die dann Menschen ranken, bewerten danach, ob man sie jetzt abschieben kann und sollte und in welcher Reihenfolge. Das ist eigentlich ein Gruselszenario aus der Science Fiction, was auf einmal Realität wird und was zeigt, was passiert, wenn man halt zu viele Daten ansammelt und sie einfach gegenüber Begehrlichkeiten irgendwie verfügbar macht.
Wir schauen natürlich jetzt gebannt auf die USA, aber Elon Musk ist ja weltweit tätig. Und insgesamt macht die Big Tech ja aus, dass sie überall präsent sind. Also Elon Musk hat ja auch in Großbritannien sehr stark Einfluss auf die Politik genommen. Nigel Farage zum Beispiel wieder groß gemacht, den Rechtsaußen. Ist Deutschland darauf vorbereitet? Ist das vorstellbar, dass hier auch in größerem Stil Einfluss genommen wird?
Also wir erleben schon seit Jahren eine große Einflussnahme, auch aus dem Ausland. Also ist ja bekannt, dass Russland ein großes Interesse daran hat, bestimmte Strömungen, bestimmte Meinungen im öffentlichen Diskurs zu stärken und da sicherlich auch motiviert mit Geld und Trollarmeen irgendwie beiseite steht und diese Strömung unterstützt. Aber du hast ja gerade Elon Musk angesprochen. Es war schon damals klar, als er 2022 Twitter übernommen hat, dass Twitter im Hintergrund jetzt zu einer rechtsradikalen Ausspielungsplattform umgebaut wird. Und es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, warum immer noch viele Journalistinnen und vor allen Dingen Politikerinnen auf dieser Plattform aktiv sind. Man kann nicht nur davon ausgehen, man muss es annehmen, dass im Hintergrund Elon Musk nicht nur seine eigenen Inhalte bevorzugt auf die Überholspur schickt, sondern ihm ideologisch nahestehende Positionen auf die Überholspur schickt und andere Positionen quasi auf Trampelfaden daneben schiebt. Mhm. Und wir haben jetzt hier so eine absurde Situation, dass Politikerinnen dort immer noch aktiv sind, weil sie eine vermeintliche Relevanz spüren, die aber nicht mehr da ist, weil viele schon weggegangen sind. Aber Politikerinnen sind dort, weil immer noch Journalisten dort sind und Journalisten sind immer noch dort, weil sie sagen, ja, ich muss da ja sein, weil die Politikerinnen da
sind. Also ein Teufelskreis eigentlich, ne?
Ein Teufelskreis, obwohl die Politikerinnen auch gleichzeitig parallel auf anderen Plattformen ihre Dinge posten, wird dann immer noch abends in der Tagesschau gesagt, wie Politiker XY auf der Plattform X erwähnte und damit schenken wir immer noch Elon Musk eine Relevanz, die er nicht verdient hat, weil er massive Einflussnahme über diese Plattform auf Demokratien ausübt, mit dem eigentlichen Ziel, rechtsradikale Positionen zu stärken.
Aber die Nutzer und Nutzerinnen sind ja auf X auch weiter. Also ich verstehe so ein bisschen auch das Argument, dass man sagt, ich muss ja dahin gehen, wo das Volk auch ist und es ansprechen. Ja. Die Bundesregierung, die sagt, die hat ja zum Beispiel jetzt auch gesagt, wir nutzen weiter Facebook, um unsere Informationen zu verbreiten, obwohl der Datenschutzbeauftragte gesagt hat, Vorsicht, lieber nicht.
Es macht immer noch einen Unterschied, ob man auf Facebook aktiv ist, wo tatsächlich viele Menschen noch aktiv sind. Wahrscheinlich checken da viele Menschen jeden Tag, wir hatten da eigentlich noch Geburtstag aus meinem sozialen Graphen und nutzen die Plattform nicht anders. Aber es macht immer noch einen Unterschied, ob man jetzt auf Facebook ist oder auf X. X ist eine rechtsradikale Propagandaschleudermaschine geworden. Mhm. Bei Facebook müssen wir zumindest auch davon ausgehen, vielleicht auch Mark Zuckerberg im Hintergrund agiert und Sachen manipuliert.
Es gibt und er hat ja die Faktencheck-Funktion da auch ausgeschaltet. Das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass er auch extremeren Positionen freien Lauf lässt.
Ja, die Faktenchecker in den USA hat er aufgegeben, weil die republikanischen Amtsträgerinnen sich nicht so gerne so oft beim Lügen erwischen lassen wollten und da massiv gegen vorgegangen sind. Und quasi in seinem Kniefall vor Trump hat er symbolisch erstmal die Faktenchecker irgendwie weggeschmissen, um halt so eine Symbolwirkung zu machen, von wegen ich erhöre euch. Es gibt so ein spannendes Buch von einer Facebook-Whistleblowerin. Das Buch heißt Careless People. Und darin beschreibt sie eine Situation im Aufsichtsrat, wo unter anderem die Tech-Oligarchen Marc Andreessen und Peter Thiel damals drin saßen, wo man darüber diskutierte, ob man nicht in europäischen Ländern rechtsradikale Positionen, Parteien stärken sollte, weil die ja dem eigentlichen Regulierungsklima wohlgesinnender wären. Und solange wir nicht ausschließen können, dass die das nicht machen, müssen wir davon ausgehen, dass im Hintergrund diese Akteure natürlich Mechanismen bespielen dieser Plattform, die geradezu dazu einladen, zu polarisieren, Desinformation zu verbreiten, weil man damit bessere Erfolgschancen hat, auf diesen Plattformen Gehör zu finden. Und diese Mechanismen sind großer Teil des Problems neben der ganzen Diskussion um Ownership. Wer kontrolliert das eigentlich? Und sind wir in der Lage, diese privatisierten Öffentlichkeiten ausreichend demokratisch zu kontrollieren? Und das, befürchte ich, sind wir nicht, weil wir nicht motiviert sind. Wie gerade die EU-Kommission zeigt, aus Angst vor Autozöllen wird da einfach die Durchsetzung unserer Plattformregulierung auf die lange Bank geschoben.
Wir haben ja Verordnungen. Also es gibt ja in Europa tatsächlich den Digital Services Act, die Digital Markets Act. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Wie sind das alles zahnlose Tiger, weil wir aufgrund dieser Handelskrieggeschichten uns da nicht trauen? Oder siehst du da doch noch auch ein Potenzial, dass wir als Europäer da auch Einhalt gebieten? Weil immerhin können wir ja sagen, hier unser Datenschutz gilt hier bei uns, was ihr in den USA macht, ist eine andere Geschichte.
Also natürlich sehe ich die Chancen, die durch diese Gesetze
kommen. Du bleibst Optimist, gut.
Aber ne, wir haben massive Probleme mit der Umsetzung, Durchsetzung. Und da gibt es so die verschiedenen Punkte. Ne? Bei der Datenschutzgrundverordnung hat man sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Länder, in denen diese US-Konzerne ansässig sind, für die Durchsetzung zuständig sind. Die sitzen größtenteils in Irland oder wie Amazon in Luxemburg. Das sind beide Staaten, die jetzt, sagen wir mal, Interesse daran haben, Steuern zu bekommen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und die weniger Interesse daran haben, unsere europäischen Regeln, die in Deutschland auch viel höher eingestuft werden als in Irland, gegenüber diesen US-Riesen konsequent durchzusetzen. Das heißt, da werden schon im Hintergrund quasi Steuern und Arbeitsplätze gegen Datenschutzrechte eingetauscht. Und jetzt haben wir auf EU-Ebene mit dem Digital Services Act, dem Digital Markets Act, Regeln, die von der EU-Kommission durchgesetzt werden. Und das war schon immer ein demokratietheoretisches Problem, dass man sich dagegen entschieden hat, eine nachfolgende Digitalagentur zu gründen, die für die Durchsetzung zuständig ist, weil jetzt sind die einen EU-Kommissare für die Durchsetzung unserer Regeln zuständig und die anderen EU-Kommissare verhandeln parallel mit der Trump-Regierung über 15% Autosteuern, Autozölle oder weniger oder mehr, was machen wir mit dem Stahl und so weiter. Und das führt dazu, dass man diese Regeln nicht konsequent durchsetzt oder zumindest engagiert durchsetzt gegenüber chinesischen Konzernen, gegenüber Pornoplattformen, aber nicht gegen US-Big-Tech-Plattformen, die massiv den Wettbewerb behindern und unsere Demokratie gefährden.
Und das passiert ja auch gerade wieder, oder? Da ist dann diese Angst vor Handelszöllen und dann zögert man doch, da gegen Google Strafen zu verhängen, ne?
Ja, also man hat sich im ersten Handelsdeal dafür entschieden, das nicht reinzunehmen, als man die Autozölle verhindert hat. Das hat dazu geführt, dass Trump danach erstmal gedroht hat, konsequent jetzt gegen beispielsweise Personen vorzugehen, die in der Europäischen Union für die Umsetzung unserer Regeln zuständig sind. Das heißt, sie könnten dann unter Sanktionen fallen. Was unter Sanktionen fallen heißt, haben wir in einem Präzedenzfall im Frühjahr gesehen, der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs hat Ermittlungen gegen Netanyahu wegen seiner Gaza-Politik eingeleitet. Und der ist auf der Sanktionsliste von Donald Trump gelandet. Was dazu führte, dass Microsoft die Sanktionen einhalten muss und der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofes kam nicht mehr an seine E-Mails dran, die auf Microsoft-Servern liegen. Und
also ganz krasses Beispiel dafür, wie abhängig wir von diesen Unternehmen einfach sind.
Ja, und ganz abhängig dafür, was jetzt eigentlich passieren könnte, wenn halt irgendwie Trump droht, da kommen jetzt Leute auf die Sanktionsliste. Schaltet Microsoft dann der EU-Kommission irgendwie die Infrastrukturen ab? Das müssen wir auf jeden Fall gerade erstmal in Erwägung ziehen, dass das realistisch sein könnte. Und das sind Szenarien, die haben wir in den letzten 20 Jahren theoretisch diskutiert. Die haben keinen interessiert, weil das waren ja unsere Freunde,
sozusagen.
Und auf einmal steht man da und denkt sich so, hättet ihr mal zugehört, dann hätten wir heute vielleicht eine Alternative, auf die wir setzen könnten, um uns weniger erpressbar zu machen. Gleichzeitig haben wir aber immer noch die ganze Rhetorik. Gerade war Merz bei Macron und sie haben natürlich irgendwie unsere wichtigen Regeln, müssen wir konsequent durchsetzen, egal wer irgendwas sagt. Und im Hintergrund werden diese ganzen Ermittlungen, die rund um den DSA und den DMA, einfach auf die lange Bank geschoben. Man sitzt sie einfach aus. Man muss jetzt nicht irgendwas durchsetzen, was irgendwie Probleme bereiten könnte, sondern ja, man bewahrt das Gesicht für beide Seiten und wartet mal ab.
Okay, das heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben diese Big Tech, gegen die wir kleinen Europäer doch ziemlich schwach aussehen. Ist die Alternative zum Beispiel, dass man sagt, na gut, dann gründen wir einfach unsere eigenen Plattformen. Wir bauen hier auf europäischer Ebene nach unseren Regeln Plattformen auf, die alle nutzen, entwickeln da so ein eigenes Google, so ein eigenes Facebook. Oder ist das zu utopisch, weil die Marktmacht einfach so groß ist und auch die Attraktion?
Ja, also in den USA hat es ja auch nicht funktioniert, dass man gesagt hat, wir entwickeln jetzt mal eine Suchmaschine oder sonst wie. Ne? Man hat ein Klima geschaffen, ein Innovationsklima geschaffen, unter anderem auch mit sehr viel Militärförderung vorher sozusagen, woraus das Silicon Valley erstmal groß geworden ist, bevor diese Googles und Facebooks kamen. Und da konnten sich dann solche Geschäftsmodelle entwickeln. Ich halte es für eine schlechte Idee, jetzt europäisch hinzugehen und zu denken, naja, wir machen das jetzt, wie wir mit Airbus das gemacht haben. Wir bauen da jetzt ein europäisches Google oder ein europäisches Facebook, weil diese Monolithen, diese Kathedralen, dieser Kathedralenbau, der wird nicht funktionieren. Ne? Also man muss sich erstmal nur vorstellen, wie viele Gremien dann darüber entscheiden werden, welche Farbe das Ganze haben wird.
So, aber einfach so vielleicht eine Start-up-Atmosphäre zu,
wie jetzt. Ja, also einerseits, naja, irgendwie so diese Ökosysteme würde ich stärken, aber ich glaube auch, dass wir in der Europäischen Union mal andere Wege gehen müssten, dass wir nicht nur denken, dass alle digitalen Infrastrukturen privatisiert sind, in der Hand von irgendwelchen Konzernen liegen, die wir erstmal vielleicht am mit Steuergeldern irgendwie massiv gefördert haben, bis dann irgendjemand da ja sie alleine besitzt, sondern dass wir mal anfangen, uns vorzustellen, dass auch digitale Infrastrukturen öffentliche Infrastrukturen sein könnten, genau wie Straßen, wie Kindergärten, ne, wie Universitäten öffentliche Infrastrukturen in unserem allgemeinen Wesen sind. Und konkret auf die Frage gesprochen. Ich glaube, dass digitale Infrastrukturen gemeinwohlorientiert funktionieren und gefördert werden müssen, sozusagen, die auf Basis von offenen Standards basieren. Es gibt ja schon Beispiele, die auch aus Deutschland kommen, wie Mastodon. Mastodon ist eine textbasierte, Twitter-ähnliche Plattform mit bisher 10 Millionen Menschen weltweit, wo jeder seinen eigenen Server betreiben kann oder andere Server nutzen kann, ähnlich wie E-Mail, die miteinander interagieren, wo nicht eine Person das Ganze kontrolliert, sondern die untereinander Daten austauschen nach offen dokumentierten Standards. Und das Ganze wird Open Source entwickelt, ist ein Ökosystem, ist Teil des sogenannten Fediverse. Das heißt sozusagen, ganz viele unterschiedliche Plattformen können über offene Kommunikationsstandards miteinander kommunizieren. Und hier sollten wir konkret diese Weiterentwicklung fördern. Das wird komplett links liegen gelassen. Also es ist einfacher in Deutschland, Millionen zu bekommen für ein privates Start-up, was man dann an die Wand setzen kann, als für gemeinwohlorientierte Open-Source-Projekte, die in der Regel nicht gemeinnützig sein können, weil das Gemeinnützigkeitsrecht das Ganze nicht vorsieht und die sonst auch viele Steine in den Weg gelegt bekommen und letztendlich auch nicht genau wissen, wo findet man dafür eigentlich Geld.
Das hört sich jetzt schon so ein bisschen an, als ob du auch von deinem Zentrum für Digitalrechte und Demokratie sprichst. Ist das ein Hauptanliegen auch, was du gerade geschildert hast?
Also wir haben das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie gegründet, um erstmal andere Narrative in den öffentlichen Diskurs reinzubringen. Und wir wollen auch hinterfragen, welche Art von Innovation wollen wir eigentlich? Wollen wir weiter Innovationen haben, die nur wenige Menschen immer reicher und mächtiger machen? Oder schaffen wir es auch, Alternativen zu formulieren? Wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass Politik engagierter unsere Regeln durchsetzt und bessere Regeln schafft, um mehr Wettbewerb zu ermöglichen, um Meinungsfreiheit zu erhalten, um Demokratie zu sichern. Und wir wollen natürlich auch dafür werben, dass eine bessere digitale Welt möglich ist, indem wir beispielsweise gemeinwohlorientierte Infrastrukturen besser fördern, auch nutzen, damit wir morgen uns aus der Abhängigkeit weniger Konzerne befreien können und Alternativen haben, eine Wahlfreiheit haben.
Ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt sich vielleicht auch fragen, was kann ich denn jetzt schon tun? Alle meine Freunde haben WhatsApp und irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, Vero runterladen statt PayPal, soll ich jetzt wirklich auch X verlassen? Was würdest du konkret raten, wenn jetzt jemand, der sich nicht so auskennt, aber irgendwie sich auch besser schützen möchte, vielleicht auch ein Zeichen setzen möchte, wo soll er anfangen?
Also X verlassen ist die einfachste Art. Mhm. Man wird es nicht vermissen. Mhm. Es gibt
Habe ich auch schon gemacht, schon lange.
Ja, ich halt auch. Ne? Also es gibt halt mit Blue Sky und mit Mastodon schon textbasierte Alternativen. WhatsApp habe ich noch nie genutzt. Ich nutze immer schon Signal, solange es das gibt. Ich habe auch allen meinen älteren Verwandten Signal installiert auf ihren Handys. Es ist kostenlos, es ist Open Source, da steht nicht eine Person dahinter und funktioniert eigentlich genauso wie WhatsApp. Kann man auch nutzen, sollte man nutzen. Es gibt Suchmaschinen, die nicht Google sind. Ne? Wenn man Google-ähnliche Ergebnisse haben will, dann geht man halt zur Startpage. Ne? Die nutzen Google im Hintergrund, aber anonymisiert. Oder es gibt noch Alternativen wie DuckDuckGo mit Servern auch in der Europäischen Union. Also suchen geht auch mit anderen Plattformen. Oder wenn man halt Bäume noch pflanzen will dabei, geht man zu Ecosia, einer Plattform aus Berlin. Man kann auch beispielsweise, wenn man jetzt gerade vor dem Problem steht, dass man einen alten Windows 10 Rechner hat, der immer noch super funktioniert, aber nicht mehr auf Windows 11 geupdatet werden kann und demnächst nicht mehr funktioniert oder nicht mehr sicher ist, weil Microsoft entschieden hat, dass Windows 10 halt jetzt tot ist, kann man sich halt auch Linux installieren. Ne? Wenn man Linux einmal installiert hat, was mittlerweile einfacher geht, als ein Windows zu installieren und vor allen Dingen nur Sachen braucht wie Browser und E-Mail, dann kann man mit den alten Kisten, wo ein Windows 10 bis jetzt im Herbst noch gut gelaufen ist, kann man die nächsten 10 Jahre weiter super im Internet surfen, ohne sich einen neuen Computer anschaffen zu müssen, nur weil Windows entschieden hat, dass man jetzt Windows 11 benutzen muss.
Super, herzlichen Dank, Markus. Ich hoffe, dass viele jetzt nochmal inspiriert sind, das zu hinterfragen, wie sie selber das Netz auch nutzen. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist und einen tollen Artikel geschrieben hast. Lest ihn alle.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Ja, das war's schon wieder. Liebe Anne-Britt, lieber Steffen. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Vielleicht könnt ihr uns ja sogar schon verraten, welche Themen dann im Oktoberheft drankommen.
Ja, ein Schwerpunkt unseres Heftes wird auf jeden Fall das Massaker am 7. Oktober vor 2 Jahren sein, also das Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung. Und was das für die israelische Gesellschaft bedeutet, aber auch die Reaktion darauf von Israel für die palästinensische Seite bedeutet und wie das Ganze die Weltpolitik verändert oder was das für geopolitische Auswirkungen hat, das wird ein wichtiges Thema sein im nächsten Heft.
Ja, und wir haben noch einen Dauerbrenner, den vielleicht viele von euch im Sommer auch hautnah erleben durften, nämlich die Misere des öffentlichen Verkehrs, der Bahn, der Busse, der S-Bahn. Wir werden den Ursachen dieses Dauernotstandes nachspüren und fragen, wie könnte man das denn besser machen?
Hört sich beides total spannend an. Aber jetzt lest ihr natürlich erstmal alle das Septemberheft. Ja, herzlichen Dank euch beiden fürs Mitmachen wieder, Anne-Britt und Steffen. Toll, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören, allen, die jetzt bis jetzt dabei geblieben sind. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in einem Monat wieder. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.